Einen schönen Tag zusammen. Ich begrüße Sie zur Vorlesung Staats- und Demokratietheorie. Bevor wir anfangen, noch mal eine Erinnerung an diejenigen, die einen Bon gekauft haben, aber ihre Rieder nicht abgeholt haben. Also, meine Sekretärin meint, wir müssen so lange warten, bis die Damen und Herren dann auftauchen und das abholen, weil sie haben ja praktisch durch den Bon einen Kaufvertrag getätigt. Ja. Und also, ich würde sagen, holen Sie sich die Sachen ab. Was nicht abgeholt wird, das nehme ich dann wieder mit und biete es das nächste Mal an. Aber der Reader ist ja elektronisch in Ilias. Und ich könnte auch, damit Sie mal sehen, was frühe Generationen, also vor 9 Jahren, sozusagen lernen mussten in Staats- und Demokratietheorie, mal den alten Reader werde ich auch reinstellen in Ilias. Also der hatte dann so über 500 Seiten und dort waren so annähernd 50 Philosophen vereinigt. Ich werde gleich nochmal drauf eingehen, was damals drangenommen wurde. Und im Internet gibt es ja auch eine Aufnahme von dieser Großvorlesung, also die 2-mal in der Woche damals stattgefunden hat. Zum heutigen Inhalt. Sie kennen ja meine Hauptproblematik, mein Hauptraster, dass ich immer auf alle Theorien richte, wenn es um Staats- und Demokratietheorie geht. Einmal die Frage, was verstehen denn die jeweiligen Theoretiker genau unter dem Staat? Was ist der Staat? Wie bildet sich so etwas wie eine staatlich organisierte Gesellschaft heraus? Staatsgenese und dann Staatsformen und darunter ist natürlich wichtig die Demokratie, unter welchen Bedingungen bilden sich Demokratien heraus, unter welchen Bedingungen bleiben sie stabil. Und Staatsfunktionen ist natürlich eine typische Frage der Policy-Forschung. Also man sagt ja öffentlichen Politik als Übersetzung von Public Policy, dass es darum geht, wie der Staat in die Gesellschaft eingreift. Also Staatsinterventionismus, die ganzen Staatsaufgaben, die der Staat für die Gesellschaft bereithält. Das wird unter diesem Spiegelstrich Staatsfunktion verstanden. Und dann habe ich ja, seit ich jetzt diese konzentrierte Vorlesung, wo wenige Philosophen unterrichtet werden, dann auch dieses Theoriebuch von Münkel und Straßenberger integriert, wo ich dann immer frage, was fällt denn diesen beiden auf, wenn sie denn beispielsweise jetzt hier den Machiavelli behandeln? Und da betonen sie natürlich auch, das betonen alle, dass Machiavelli einer der ersten Politologen ist, einer der ersten politischen Theoretiker, der diese analytische Perspektive betont, unterschieden von der normativen Perspektive. Also das wird natürlich besonders deutlich in diesem Übergang von mittelalterlichen Weltbild, also wo beispielsweise der Thomas von Aquin noch einen Fürstenspiegel geschrieben hat, wo er sozusagen gute Ratschläge gegeben hat für einen tugendhaften und guten politischen Herrscher. Und das interessiert den Machiavelli jetzt gar nicht. Also ihn interessiert, welche Situationen können so politisch entstehen und wie kann sich ein Herrscher an der Macht halten und mit welchen Mitteln kann er sich an der Macht halten. Das wäre sozusagen diese reine analytische Sichtweise getrennt von normativen Erwägungen, getrennt von Moral. Die agonale Dimension des Politischen. Agonismus ist sozusagen der Kampf mit den Mitmenschen, sozusagen der Interessengegensatz zu den Mitmenschen. Dass man beispielsweise eher Konflikte sieht mit anderen oder Konkurrenz und weniger Kooperation. Das wäre so die agonale Perspektive. Staatsräson, dass mit Machiavelli zum ersten Mal ein Theoretiker eben den Staat selber als ganz zentrale Kategorie als, der politischen Theorie als Interesse an einer Ordnung hervorgehoben hat, der sozusagen ein Interesse an Stabilität an sich gewinnt. Und es geht darum, diese Stabilität in diesem politischen System, auf diesem politischen Territorium, das Staat genannt wird, dann möglichst zu erhalten und welche Ordnungen, das garantieren und so weiter, das sind dann die Folgefragen. Dann der nächste Spiegelstrich, das Kreislaufmodell des Verfassungswandels, das nimmt Machiavelli wieder auf. Und das kennen Sie ja bereits von Platon, also diese Vorstellung, dass dass so eine Art ewiger Kreislauf existiert unter den verschiedenen Staatsformen, betont er sehr stark die Infrastruktur, die, sag mal, die Hardware der Macht, die Infrastruktur der Macht, und zwar das Militär, die politische Zwangsgewalt. Das wird von Machiavelli als einem der ersten politischen Philosophen so stark betont. Und er hat auch sehr strategisch darüber nachgedacht und hat auch ein Buch geschrieben über den Krieg und wurde auch sehr stark dann zitiert von den Militärtheoretikern. Republikanismus, da ziehen manche die Augenbrauen hoch und sagen, Machiavelli, dieser Machttheoretiker, wie kann er ein Republikaner sein? Wir werden dann drauf kommen, also er ist in der Tat auf der einen Seite ein reiner Machttheoretiker, wo man leicht behaupten könnte, er ist jemand, der sozusagen auch Diktatoren unterstützt, Tyrannen unterstützt. Aber auf der anderen Seite hat er in einem zweiten Buch, das er eher in seiner späteren Lebensphase eben geschrieben hat, sehr stark betont, dass die Republik analog zu Aristoteles eine Regimeform ist, die am ehesten politische Stabilität garantiert. Also insofern ist er Republikaner, aber jetzt nicht sozusagen aus einer, demokratisch-fanatischen Perspektive, dass für Gleichheit ist, sondern weil er glaubt, dass die Republik die stabilste Staatsform ist. Und es gibt einen englischen Politologen, David Held, der ist eine Zeit lang ziemlich stark so international diskutiert worden, bis damals das libysche Gaddafi-Regime gestürzt worden ist. Und damals kam raus, dass Gaddafi die LSI finanziell sehr stark unterstützt hat, weil sein Sohn dort eine Doktorarbeit geschrieben hat. Und insbesondere der Doktorvater von seinem Sohn, der David Held, eben auch sehr stark davon profitiert hat. Und als es damals rauskam, war der David Held in der LSI eine Zeit lang so eine Art Persona non grata. Das schränkt sozusagen jetzt den Inhalt seines Buches nicht ein. Er hat ein schönes Buch geschrieben, Models of Democracy. Und da betont er eben so zwei Richtungen. Eine Richtung, in der sehr stark sozusagen die intrinsische Aufwertung des Menschen durch diese Regimeform betont wird, also beispielsweise bei Aristoteles, dass sozusagen in der Demokratie die Menschen zu tugendhaften Staatsbürger werden sollen, während Machiavelli sowas nicht interessiert, sondern ihn interessiert nur, dass das eine stabile Staatsform ist. Und deswegen nennt der David Held diesen Teil der Theorieentwicklung über Demokratie den protektiven Republikanismus. Also in dem sozusagen die Republik eher so eine protektive Seite hat, die politische Ordnung am besten stabil zu halten. Das wäre sozusagen diese Form des Republikanismus von Machiavelli. Und natürlich hat Machiavelli einen speziellen Freiheitsbegriff. Und schließlich ist Machiavelli natürlich auch interessant für Leute, die internationale Beziehungen studieren, also insbesondere diesen Realismus in den internationalen Beziehungen, dass sozusagen das internationale Staatensystem so eine Art Anarchie darstellt, wo jeder Staat ums Überleben kämpft. Und das kann man auch theoretisch zurückführen auf diese machiavellistische Perspektive. Wenn wir jetzt den Machiavelli einordnen in unserer Timeline, dann fällt uns jetzt auf, dass wir Platon behandelt haben, Aristoteles, und dann kommt ein Riesenloch. Und dann kommt erst so zu Beginn der Neuzeit Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, Hegel, Tocqueville, Marx folgen einander, und in der Mitte ist so ein großes Loch. Das existierte in der großen Vorlesung, wo ich 50 Theoretiker behandelt habe, nicht. Da habe ich so um das Jahr 0 herum den Cicero noch behandelt, dann den Augustinus. Wann hat der gelebt? Wer von Ihnen weiß das ungefähr? Über den Daumen gepeilt? Ja, 400, 500 so, nach Christi, ja 400. Er lebte zur Zeit des Niedergangs des Römischen Reichs. Und das kann man ja sagen, das geht so bis 450, 500. Und Und er lebte sozusagen damals in Tunesien und hatte dort sein berühmtestes Werk, den Gottesstaat, geschrieben. Also um das Jahr 500 haben wir dann den Augustinus. Und dann den nächsten, den ich dann behandelt habe, der fällt in diese Zeit rein, das ist der Thomas von Aquin. Und dann habe ich dann auch noch den Marsilius von Padua behandelt, das ist eher weniger bekannt. Und dann aber dann schon den Machiavelli und dann noch eine Reihe weiterer Philosophen hier. Also Machiavelli lebte dann sozusagen in diesem Zeitalter, wo das Mittelalter zu Ende ging und die Neuzeit begann. Und man spricht in dieser Zeit eben auch von der Renaissance. Aber zunächst mal den politischen, ökonomischen Hintergrund. Er lebte in Florenz. Und Florenz war damals eine große Handelsmacht und schon eine Industriemacht im Kommen. Also es gab sozusagen große Manufakturen in der Textilindustrie und man spricht in dieser Zeit von der sogenannten Proto-Industrialisierung. Also die Industrialisierung, so im kleineren Maßstab, nur auf der Ebene von Manufakturen, vor der großen Industrialisierung, die sich hauptsächlich in England damals abgespielt hat, als die Dampfmaschine so dann eingesetzt werden konnte. Und diese Proto-Industrialisierung bedeutete aber auch schon, dass es große Arbeitermassen und organisierte Arbeiter gab, die in Zünften und so weiter organisiert waren. Und das bestimmte eben auch damals schon eben das Stadtleben, dass es so Aufstände gab, wie so der Aufstand der Wollweber und so weiter in Florenz. Also Florenz war sozusagen eine sehr vermögende Stadt, schon mit immensen sozialen Konflikten, eingebunden in ein Fernhandelssystem und in ständiger Rivalität mit anderen politischen Entitäten im damaligen Italien, das genauso zersplittert oder ein bisschen weniger zersplittert war wie Deutschland, aber vielleicht in der Hinsicht wiederum zersplitterter, als es keine Zentralmacht gab, wie in Deutschland, wo zumindest ein Kaiser existierte, aber der relativ schwach war in Deutschland natürlich im Vergleich zu den regionalen politischen Einheiten. Aber und in Italien existierte das eben nicht. Italien ist praktisch aufgeteilt gewesen in das Königreich Spanien, insbesondere also das Königreich Neapel, das zu Spanien gehörte. Dann der Kirchenstaat, Vatikanstaat, war damals eben schon viel größer, als er heute ist. Und der hat im Laufe der Zeit mal zu und mal abgenommen. Und dann gab es eine ganze Reihe von verschiedenen Stadtrepubliken und auch Herzogtümern, die dann liiert waren, zum Beispiel mit Frankreich. Und sehr intensiv waren die Rivalität, insbesondere zwischen den Stadtrepubliken. Und da fanden dann ständig Kriege zwischen den verschiedenen politischen Einheiten in Italien statt. Und sozusagen ein ganz großes treibendes Moment seiner politischen Ideen war die Auffassung, dass Italien ein Spielball fremder Mächte sei, auf der einen Seite natürlich Frankreichs, Spaniens und natürlich auch Deutschlands. Und dem wollte er sozusagen ein Ende setzen, indem er sich sozusagen für einen eigenen italienischen Staat mit politischer Stabilität einsetzen wollte. Also das ist so der politisch-ökonomische Hintergrund. Der geistige Hintergrund und Kontext, in dem das stattfand, ist einmal die Renaissance, auf Italienisch Rinascimento. Was versteht man denn darunter? Renaissance kommt aus dem Französischen. Von was? Wiedergeburt von was? Von der Antike. Und was kann man da jetzt sich genau darunter forschen? Wiedergeburt der Antike. Also Bezugnahme auf Theoretik, antike Lebensweise. In der Tat wurden damals dann wieder Platon, Aristoteles und die ganzen griechischen Historiker und so weiter gelesen. Und Machiavelli selber bezieht sich sehr stark drauf. Also für ihn sind diese Berichte der griechischen Historiker schon so eine Art Faktenberichte, auf deren Analyse er dann auch seine Theoreme dann bezieht, die er dann zusammenstellt in seinem Hauptwerk, das wir gleich dann diskutieren werden. Man lernt auf dem Gymnasium allgemein, dass es die Renaissance gibt. Es gibt aber in letzter Zeit oder seit einiger Zeit, aber in letzter Zeit verstärkt in der Geschichtswissenschaft so Thesen, dass es nicht nur eine Renaissance gegeben hat, sondern dass es mindestens drei Renascimentos gegeben hat. Und die erste Renaissance wird verortet zur Zeit, als der Thomas von Aquin gelebt hat. Und Thomas von Aquin hat sozusagen seine Theologie und politische Wissenschaft schon auch sehr stark wissenschaftlich bezogen, betrieben, aber sehr normativ. Aber schon sozusagen an wissenschaftlichen Idealen der rationalen Argumentation orientiert. Und in dieser Zeit entstanden ja auch so die ersten Universitäten. Und in dieser Zeit wurde insbesondere plötzlich ganz stark der Aristoteles rezipiert. Und interessanterweise kam der Aristoteles in dieser Zeit über Spanien nach Europa, und zwar durch die Reconquista, also als die Spanier so die Mauren vertrieben haben, damals aus Spanien, und haben dort dann in den Bibliotheken der Araber dann eben die ganzen ins Arabische übersetzte Schriften von Aristoteles dann entdeckt. Und das hat dann natürlich eine ganze neue Welle der Rezeption der Griechen da angestoßen. Also so um das Jahr 1200 gab es schon mal vorher eine Renaissance. Dann kam eben diese Renaissance um 1500. Und dann wird seit einiger Zeit auch davon gesprochen, dass es eine dritte Renaissance gegeben hat in Deutschland. Und zwar so um 1800 herum. Also als insbesondere Goethe oder die Hölderlin und Hegel sehr stark Bezug genommen haben in ihren Theorien und in der Literatur auf die Griechen. Und das wird von einigen als die dritte Renaissance gesehen. Mit der Renaissance zusammenhängt natürlich der Zerfall des mittelalterlichen Weltbildes zusammen. Viele von Ihnen erinnern sich sicher an die Auseinandersetzung also zwischen Galileo und der katholischen Kirche, also als Galileo sozusagen diese neue Sicht auf die Welt verteidigte und sozusagen die Wissenschaft, die Aufklärung gegenüber diesem christlichen Weltbild gegenübergestellt hat. Das passierte eben auch in dieser Zeit. Und schließlich ist eben ganz wichtig, dass das Christentum selber in dieser Zeit sehr stark gespalten war, insbesondere durch die Reformation. Und über diese haben Sie ja im letzten Jahr, im Lutherjahr, eine ganze Menge gehört. Also, und das hat natürlich auch die Situation damals sehr stark geprägt. Und eine weitere wichtige Strömung, insbesondere in Italien und Deutschland, war der Kampf zwischen der katholischen Kirche auf der einen Seite und den staatlichen Mächten. Also einmal sozusagen die Kirche, die Bestrebung der Kirche, selber politische Macht auszuüben. Kaiser und Könige, die sozusagen die Kirche da zurückdrängen wollten. Also das sind die großen Einflussvektoren dieser Zeit, die man im Hintergrund haben muss, im Hinterkopf haben muss, um so einen Menschen wie den Machiavelli zu verstehen. Auf dieser Folie ist knapp die Biografie dargestellt. Also er lebte von 1469 bis 1527, wurde knapp 58 und entstammte einer angesehenen, aber doch eher verarmten Familie. Sein Vater war Notar, aber trotzdem hatte die Familie so gute Beziehungen, dass der Sohn dann früh in die Stadtpolitik in Florenz sozusagen hineinwuchs und dort dann Position begleitete und aufstieg bis zum Sekretär der Staatskanzlei und so eine Art Außenminister der Stadt Florenz damals. Und in dieser Funktion hat er auch eine ganze Reihe von Reisen unternommen, unter anderem eine Reise auch nach Deutschland, 1507, Winter 1507-8 nach Deutschland, und da ist er sogar in Konstanz vorbeigekommen. Da gibt es sozusagen so ein Quellenbuch, wo so ein kurzer Reisebericht drinsteht, wo er berichtet, dass er da auch in den Dom, also wir sagen Münster, also in den Domo gegangen ist und dort jemanden getroffen hat. Und er war praktisch dem damaligen Kaiser Maximilian des Ersten auf dem Fersen. Der hielt sie in der Nähe auf und wollte ihn treffen. Und er hat ihn dann tatsächlich in Innsbruck dann getroffen und musste dann damals, weil sozusagen das Territorium Italiens war ja so aufgeteilt und von verschiedenen Mächten besetzt, einen ziemlichen Umweg auf der Reise nehmen. Ja, also ist dann sozusagen von Florenz erstmal Richtung, was man heute also Schweizer, französische Grenze, Annecy in dieser Gegend gewesen, Genf, dann von Genf hoch nach Zürich und von Zürich dann nach Konstanz gereist. Und von dort dann eben nach Richtung Innsbruck. Muss man wissen, dass Florenz damals von einer Bankendynastie beherrscht war, von den, wer kennt den Namen, berühmten Namen dieser Familie? Von den Medicis, also es war eine ganz wichtige Familie, die über wirklich mehrere Generationen in Florenz geherrscht hat, und die wurden mehrmals vertrieben in Florenz und kehrten dann immer an die Machthebel zurück. Und damals war das so, dass eben mit Unterstützung der Spanier die Medicis wieder zurückkamen nach Florenz und er dann sozusagen als ein Vertreter der Republik von Florenz dann alle seine Ämter verloren hat. Und er wurde verhaftet, wurde gefoltert und wurde dann nach Sant'Andrea in Percussina verbannt. Das ist heute ein Vorort von Florenz, also ungefähr 20 Kilometer von Florenz entfernt, auf so einem Hügel gelegen. Man kann dann reinschauen von Sant'Andrea di Percussina nach Florenz. Also ich habe ja mit einer studentischen Gruppe eine Exkursion gemacht nach Florenz und wir haben dort einen Dokumentationsfilm gedreht und dort werden Sie nachher ein paar Einblicke sehen, wie es da so aussieht in Sant'Andrea di Percussina. Und sozusagen auf diesem Hof im Exil hat er dann eben seine Arbeiten geschrieben, insbesondere auf Italienisch heißt Il Principe, auf Englisch The Prince, auf Deutsch übersetzt man das Der Fürst. Und das ist sozusagen das Buch, mit dem er sein Weltruhm erreicht hat, also mit dem er sozusagen international bekannt geworden ist und auch heute noch sehr stark in allen Bereichen rezipiert wird. Da werde ich später noch drauf kommen. Und dann 1521, also man muss noch dazu sagen, den Principe hat er sozusagen an den Herrscher der Medici damals adressiert und das sozusagen als ein Geschenk geschrieben. Und manche sagen, er ist den damals mit diesem Werk in den Hintern gekrochen. Und er hat sozusagen das Werk deswegen geschrieben, weil er sich an die Herrschenden anschmeicheln wollte. Ich meine, so ist das ganze Ding ja auch letztlich aufgebaut. Also dass es sozusagen Ratschläge alles sind für den Herrscher in Florenz, um sich möglichst lange an der Macht zu halten. Er hatte aber sein Werk dann nicht mehr selbst veröffentlicht, sondern das wurde erst posthum veröffentlicht, 1531/32. Da wurde dann Il Principe und auch sein zweites Buch, also wo er insbesondere diese republikanische Seite sehr stark hervorgehoben hat, wurde da veröffentlicht. Welche anderen wichtigen Persönlichkeiten der Geistesgeschichte haben denn den Machiavelli beeinflusst? Welche wurden von ihm beeinflusst? Das sind jetzt nur die absolut wichtigsten hier hervorgehoben. Und natürlich, und das ist natürlich eine wichtige Facette des Rinascimento gewesen, dass da die alten Griechen wieder rausgeholt wurden oder überhaupt erst entdeckt wurden. Und das sind insbesondere die griechischen Historiker und auch der römische Historiker Livius. Natürlich die Philosophen, Platon, Aristoteles, Polybius und Cicero. Polybius ist sozusagen einer, der die Theorie des Verfassungskreislaufes noch stärker vorangetrieben hat und noch der wird allerdings jetzt heute nicht mehr so rezipiert, aber man muss ihn eben nennen, weil er eben den Machiavelli gerade in diesem Nachdenken über den Verfassungskreislauf sehr stark beeinflusst hat. Und natürlich Cicero. Und er hat eine ganze Reihe von Philosophen beeinflusst, von Hobbes bis Nietzsche und Politiker auch natürlich. Aber auch jetzt nicht nur positiv, sondern auch in der Weise so, dass die dann einfach reagiert haben auf ihn und zum Beispiel Anti-Machiavelli-Schriften geschrieben haben. Und das ist zum Beispiel passiert mit dem Friedrich der Große, der hat einen Anti-Machiavell geschrieben und eben beschrieben, was für ein verruchtes Buch das ist und dass der Herrscher eher sozusagen an Idealen orientiert sein, eher so normative Regeln dagegen gestellt hat. Napoleon und Clausewitz haben den Machiavelli natürlich sehr stark wahrgenommen durch seine militärischen Schriften über den Krieg. Also auf dieser Folie sind diese Werke von ihm zusammengefasst. Also er war sehr vielseitig. Er hat auch Gedichte, Novellen, Dramen geschrieben, Sachbücher außerhalb der Politik, also zum Beispiel eben geschichtswissenschaftlich interessante Frammenti Storici, oder er hat auch ein Buch geschrieben, ein sprachwissenschaftliches Buch, Della Lingua. Und uns Politologen interessieren natürlich hauptsächlich die politischen Hauptwerke, das ist Il Principe, der Fürst, dann Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, das wird im Deutschen so übersetzt, Staat und Mensch, und dann Historie Fiorentine, die Geschichte von Florenz, wo er Stadtgeschichte geschrieben hat, und dann schließlich das Buch, das auch sogar Napoleon beeinflusst hat, Dell'arte della guerra, die Kunst des Krieges. Und uns interessiert natürlich hauptsächlich dieses bei Reclam auch veröffentlichte Buch in Deutsch, Der Fürst. Da habe ich Auszüge aus diesem Buch eben in diesem Reader da zusammengefasst, sodass Sie jetzt nicht das ganze Buch lesen müssen, sondern was sagen wir, unrealistisch wäre, was wünschenswert wäre, aber was letztlich innerhalb dieses gesamten Studienplans, Sie müssen ja noch mehr machen als jetzt die Staats- und Demokratietheorie zu besuchen. Und daher ist es sozusagen dann eine Zusammenfassung, wo die wesentlichen Argumente da drinstehen, in diesem Text im Reader. Und für heute ist dann wohl auch ein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ein Taz-Artikel drin, also wo insbesondere dieses Argument, dass man auch als Herrscher lügen muss, sozusagen dem Volk was vormachen muss, wenn man da Macht bleiben will. Das praktiziert ja Trump momentan vorzüglich. Also er ist schon auch ein Machiavellist. Und das wird, glaube ich, da in diesem Taz-Artikel da problematisiert. Es geht also in diesem Buch hauptsächlich darum, dem Lorenzo von Medici Machttechniken zu vermitteln, wie er sich möglichst lange und effektiv an der Macht halten kann. Und sozusagen das ist ja jetzt nur ein reines normatives Buch, sondern er beansprucht, dass er eine Art empirische Basis hat. Und diese empirische Basis sind die ganzen Prozesse, die er selber so beobachtet hat, also diese in Italien seiner Zeit damals, und eben diese historischen Berichte der antiken Historiker. Und auf der Basis der Kenntnis der Handlungen großer Männer, also die er eben durch viel Lesen und so weiter erlangt hat, glaubt er jetzt dem Lorenzo dann diese Machttechniken vermitteln zu können. Und das Buch ist aufgeteilt in 26 Kapitel. Es beginnt dann sozusagen schon sehr wissenschaftlich, dass unterschieden wird zwischen verschiedenen Herrschaftsarten und Wegen, dann die Herrschaft zu erlangen, und dann unterscheidet er dann verschiedene Fürstentümer. Da habe ich eine Folie zusammengestellt, zu der wir dann später kommen. Und dann geht es auch ums Militär, verschiedene Arten von Truppen und dann, was der Fürst im Kriegswesen dann zu beachten hat und wie er sozusagen umgehen muss mit Grausamkeit und Milde. Soll er milde sein oder ist Grausamkeit das Effektivste? Und also ein durchgehender Zug bei ihm ist, dass Furcht und Angst die stärksten Emotionen sind bei den Menschen. Und deswegen ist es am besten, Furcht und Angst zu verbreiten. Ja. Und das ist sozusagen, das zieht sich durch das ganze Buch so durch. Gibt es in Kapitel 18, inwiefern ein Fürst sein Wort halten muss. Diese Problematik wird heute ja übersetzt in das schwierige Wort Opportunismus. Also insbesondere in der Ökonomie wird das sehr stark diskutiert. Opportunistisches Verhalten. Also dass man, das ist sozusagen das Gegenteil von vertrauenshaften Beziehungen. Also indem man plötzlich sagen wir, einen besseren Deal findet und dann Versprechen sozusagen bricht und dann plötzlich einen neuen Handel eingeht. Das ist eben Opportunismus. Und das kann man eben schon bei Machiavelli finden. Wie er sagt, man muss nicht immer sein Vertrauen. Wenn eine neue Situation eintritt, dann soll man gucken, dass man den besten Deal draus macht. Gibt es natürlich so Kapitel über die italienische Geschichte, wo er seine Schlüsse draus zieht, also wie die Fürsten ihre Herrschaft verloren haben und welchen Einfluss das Glück auf die Menschen hat. Und dann hat er auch schon so ein Modell entwickelt, welche verschiedenen Determinanten da zusammenwirken, die den Erfolg politischen Handelns dann so garantieren. Und letztlich gipfelt das Buch natürlich im Aufruf, Italien von der Fremdherrschaft zu befreien, das heißt von den Spaniern, von den Franzosen und auch von den Deutschen. Die Grundpfeiler von Machiavellis Welt- und Menschenbild habe ich hier in vier Hauptbegriffe unterteilt. Einmal ist das Menschenbild realistisch, man spricht vom Realismus, das heißt, er sagt, man soll die Menschen nicht nehmen, wie sie sein sollen, das wäre eine rein normative Sichtweise, sondern wie sie wirklich sind. Und vor einiger Zeit habe ich so einen Blog da gelesen, wo jemand gesagt hat, man muss einfach sehen, die Menschen sind Abschaum. Und so sieht er sozusagen die Menschen. Die Menschen, die sind von Natur aus schlecht und man muss es einfach akzeptieren. Man darf nicht sozusagen von Anfang an, wie Aristoteles das macht, vom guten Menschen ausgehen, sondern annehmen, alle Menschen sind schlecht. Aber natürlich abhängig von Bedingungen. Die Schlechtigkeit sozusagen, die hat dann so zwei Dimensionen. Einmal, habe ich schon gesagt, den Agonismus, also dass man sich mit anderen ständig im Konflikt sieht, und den Egoismus. Beides ist nicht dasselbe. Man kann egoistisch sein, ohne dass man immer sich mit anderen in Konkurrenz befindet, indem er einfach nur an sich denkt und erstmal gar nicht nachdenkt über seine Umwelt. Aber Machiavelli will ja beides. Er sagt, erstmal an sich denken, America first, ja, und dann gleichzeitig daran denken, dass andere niemals so hoch kommen, dass sie einem gefährlich werden können. Also immer daran denken, die anderen, die zielen nur darauf, einen zu übervorteilen, irgendwann zu beherrschen. Und von daher besteht das Weltbild von Machiavelli von Anfang an auch in so einem Konflikt- und Konkurrenzdenken mit den anderen. Also wo Kooperation nur sozusagen nach einem ewigen Auseinandersetzungskampf dann vielleicht mal stattfindet, aber im Prinzip geht es nur um Konflikt. Individualismus und Rationalismus sind auch wichtige Facetten. Also dass sozusagen der Mensch eigene Interessen hat und jetzt nicht sozusagen so abgeleitet aus dem christlichen Weltbild ein Geschöpf Gottes ist und Gottes Gebote, sondern das sind Individuen mit eigenen Interessen, denen es nur darum geht, diese eigenen Interessen durchzusetzen. Und gleichzeitig auch Rationalismus, also dass man natürlich versucht, möglichst effektiv die Mittel so einzusetzen, dass sie am wirksamsten sind. Aber und da unterscheidet sich beispielsweise der Machiavelli von Hobbes. Er nimmt jetzt nicht an, dass die Menschen grundsätzlich so schlau sind, also wie Hobbes das so annimmt, sondern er sagt, die Menschen vielleicht jetzt nicht die Elite, die ist vielleicht schlauer, aber die große Masse, die lässt sich leicht täuschen und gehorcht so stark Gewohnheit und so weiter. Also ich würde sagen, bei Machiavelli, begrenzte Rationalität ist da schon am Wirken. Und wichtig ist bei ihm eben die Trennung zwischen Moral und Politik. Also dass er ganz klar sagt, in der Politik geht es überhaupt nicht jetzt um Tugend oder Moral, sondern rein um Machterhalt und alle Mittel, die notwendig sind und wirksam sind, sollten eingesetzt werden. Fast jedes Mittel ist dann da recht. Und in diesem Taz-Artikel, der zusätzlich jetzt in dem Reader drin ist, da geht es hauptsächlich um das Instrument der Lüge. Und aus einer machiavellistischen Sicht ist natürlich vollkommen legitim, das Volk nach Strich und Faden anzulügen. Und es gibt auch so Bücher, die bezeichnen Lüge einfach als strategische Kommunikation. Also indem man sagt, das ist eine Kommunikation, mit der man bestimmte Wirkungen erzielen will. Also um Wahrheit geht es ja sowieso den Leuten gar nicht mehr, sondern es geht nur darum, dass man mit einer Kommunikation bestimmte Wirkungen erzielt. Also so ein wichtiges Zitat für den Realismus ist, zwischen dem Leben, wie es ist und wie es sein sollte, ist ein gewaltiger Unterschied. Daher muss ein Fürst, der sich behaupten will, auch imstande sein, nicht gut zu handeln. Und er sagt auch, ich lasse also die Fantasien über den Fürsten beiseite. Da meint er hauptsächlich so diese, was Thomas von Aquin da so geschrieben hat damals, von den Tugenden eines Fürsten, sondern er redet von dem Tatsächlichen. Und hier habe ich dann so verschiedene Auszüge dann knapp zusammengefasst aus dem Buch. Also Regeln für erfolgreiches Handeln, die kann man so zusammenstellen, einmal bezüglich auf Verhaltenskonstanten. Also er geht davon aus, dass Menschen schlecht sind, untreu, undankbar, ihren eigenen Vorteil suchen. Auf der anderen Seite handeln sie dann wieder aus Gewohnheit, also das wäre dann wieder begrenzte Rationalität. Sie sind einfältig, gehorchen leicht dem Zwang des Augenblicks, sind wankelmütig, kurzsichtig, vom Anschein beeinflussbar und dann sind sie auch wieder von Natur aus misstrauisch und so weiter. Das ist seine Volkspsychologie, wo er versucht dann solche Konstanten festzustellen. Und dann kann man andere Regeln noch herausnehmen, wo er sozusagen Interaktionsmechanismen identifiziert, dass er sagt, also das Volk lässt sich leicht bestechen. Also man kann denen irgendwie was vorführen und die glauben sehr schnell dran. Oder man muss denen nur Schutz geben und schon ordnen sie sich leicht unter. Oder vielleicht die Kränkung nehmen die Großen, Rache. Die Menschen befeinden entweder aus Hass oder aus Furcht. Und diese beiden Emotionen spielen bei Machiavelli eben eine ganz große Rolle. Derjenige, der einen anderen groß macht, geht selbst zugrunde. Das ist dieses radikale, agonistische Denken, dass man immer denkt, ich darf den anderen ja nicht ein bisschen größer werden als, oder überhaupt hochkommen lassen, sondern man muss den anderen immer unten halten. Und dann Bündnisse und Versprechen werden aus Nützlichkeitskriterien gebrochen, das wäre dieser Opportunismus. Und dann hat er aber damals schon festgestellt, dass Republiken eben unterschiedlich zu tyrannisch beherrschte politische Einheiten Verträge eher einhalten. Ja. Und dann gibt es so ein paar praktische Beispiele, wie man so aus seiner Sicht vorgehen soll. Also dass man, weil die Menschen ja vergesslich sind, und dann sagt er, wenn man eine Gewalttat begehen muss, dann muss man die alle auf einmal und ganz effektiv begehen, weil die vergessen das ja relativ schnell. Während wenn man Wohltaten vergibt, dann soll man die über lange Zeiträume wohl dosiert immer wieder vergeben. Um sie mit Sicherheit zu beherrschen, ist es hinreichend, die Familie ihrer vorigen Beherrscher auszurotten. Und da gibt er eine ganze Menge Beispiele, wie das in der Geschichte schon so geschehen ist und sieht es eben dann legitim an, dass aus dieser agonistischen Perspektive, um da überhaupt die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, dass jemand Rache oder so ausüben könnte, werden gnadenlos dann alle möglichen Konkurrenten dann ausgerottet. Wohl zu merken ist, dass die Menschen entweder zur Ruhe geschmeichelt oder vernichtet werden müssen. Denn wegen geringer Beleidigungen rächen sie sich, Jede Verletzung muss also so zugefügt werden, dass keine Rache zu befürchten ist. Furcht wirkt dauerhafter als Anreize zu Dankbarkeit setzen. Der Fürst muss milde Treue, Menschlichkeit zur Schau tragen, aber er muss halt anders handeln. Und nichts verzehrt sich so sehr wie Freigebigkeit. Eine Republik oder ein Fürst müssen sich den Anschein geben, als täten sie aus Großmut, wozu sie die Notwendigkeit zwingt. Also immer dieses Vortäuschen ist sozusagen so eine Grundregel. Daher muss ein kluger Fürst es so einrichten, verstehen, dass seine Bürger stets und in jeder Lage den Staat und ihn selbst nötig haben, dann werden sie stets treu sein. Die verschiedenen Regeln, die man so entdeckt in seinem Buch, kann man so zusammenfassen in diesen Bestimmungsgründen erfolgreichen Handels, die hier so dargestellt sind. Einmal sozusagen der Zwang der Ereignisse, necessita, dann sozusagen einmal das Glück, Fortuna, das Glücksrad, das die Göttin Fortuna dreht und man manchmal Glück hat, manchmal Pech hat. Und auf der anderen Seite Virtu. Und Virtu ist sozusagen die Cleverness, also die Fähigkeit, im richtigen Moment das Richtige tun, Weisheit, Virtualität, könnte man das so übersetzen, also dass man in der Lage ist, wirklich das Richtige im richtigen Moment zu tun. Und dann gibt es auf der einen Seite dann die Gelegenheiten, die Occasionen. Heute spricht man in der Policy-Forschung auch von Windows of Opportunity oder von Gelegenheitsstrukturen. Das wären die Occasionen. Und die Qualità dei Tempi, das wäre sozusagen so eine Strömung, Zeitströmung, ein Zeitgeist, dem eine Epoche so untergeordnet ist oder der eine Epoche bewegt. Also natürlich das Rinascimento oder der Hellenismus und so weiter, das wäre natürlich solche Zeitströmung. Oder in Deutschland, wenn man überlegt, als die Universität hier gegründet wurde, da kann man sagen, herrschten die so als Zeitströmung vor, der Glaube an Planung und an Reformoptimismus. Das sind so Zeitströmungen, die auch einen Einfluss haben dann auf das erfolgreiche Handeln. Und in diesem Buch präsentiert der Machiavelli eine reale historische Figur als Vorbild. Und das ist der Cesare Borgia. Und das ist so ein einerseits Heerführer, aber der ist auch Herzog geworden und hat große politische Funktionen dort erreicht. Er war der Sohn des damaligen Papstes Alexanders. Und da wundern sich einige von Ihnen, der Sohn eines Papstes, geht das denn? Es gibt einige, die nicken verständnisvoll. Wer von Ihnen hat diese Fernsehserie gesehen, Borgia? Ja, da sieht man so, das ist heute wahrscheinlich noch viel schneller, die Wellen des Vergessens, das, was sozusagen vor 2 Jahren oder 3 Jahren mal durch die Republik gegangen ist, weiß heute keiner mehr. Ja. Das ist sozusagen so eine Fernsehserie, die auch ins Deutsche übersetzt worden ist und die ist im ZDF gezeigt wurde, ein Mehrteiler über die Familie Borgia, also wo die praktisch kurz gefasst den Vatikan in ein Hurenhaus verwandelt hat. Und es zeigt eben, wie Sex and Crime sozusagen damals in der katholischen Kirche überhand genommen haben. Und der Sohn von dem damaligen Papst, Cesare Borgia, war wahnsinnig erfolgreich im Ausbau sozusagen eines eigenen Machtbereichs. Und er sagt eben, wenn der Papst damals nicht so früh gestorben wäre, das war eben dieser Glücksmoment, Pech haben, Glück haben, dann wäre er eben viel erfolgreicher gewesen, als er eben damals eben sein konnte. Und an diesem Beispiel von dem Cesare Borgia stellt er eben exemplarisch dar, welche Bestimmungsfaktoren eben das Handeln so prägen können. Er schreibt, wer also lernen will, in seinem neu begründeten Fürstentum mit seinen Feinden fertig zu werden, sich Freunde zu verschaffen, durch Gewalt oder List den Sieg zu erringen, die Liebe und den Respekt seiner Untertanen, die Treue und Ergebenheit seiner Soldaten zu gewinnen, alle zu vernichten, die Macht oder Anlass haben, ihm zu schaden, die alte Ordnung umzuändern, streng und beliebt, großherzig und freigebig zu sein, ein treuloses Heer aufzulösen und ein neues zu schaffen, sich Freundschaft von Königen und Fürsten zu erhalten, so dass sie ihm bereitwillig dienen oder doch ungern schaden, der kann keine näherliegenden Beispiele finden als die Taten des Cesare Borgia. Also das war für ihn so eine große Vorbildsfigur. Und in diesem ZDF-Film gibt es da eine Passage, wo der Cesare Borgia sich mit Machiavelli unterhält. Und diese Passage habe ich rausgeschnitten und eben auch da in meinem YouTube-Kanal da zusammengestellt. Und jetzt wollen wir mal hoffen, dass das jetzt klappt.
Nein, ich deute nicht zum Himmel, sondern auf Papst Alexander, der die gesamte Kirche auf sein Maß an Verderbtheit hinunterzieht.
Das Kreuz hier wollte ich in eine Armbrust verwandeln.
Der eine Priester schläft mit einer Konkubine, der andere mit einem Jungen. Am nächsten Morgen halten aber beide die heilige Messe.
Aber wir brauchen mehr als einen Palmwedel, um diesen Löwen zu töten.
Was sollen wir von einer solchen Messe halten?
Niccolo Machiavelli.
Wie kann das sein, Silvestro? Du fragst dich, warum spricht Gott zu mir und nicht zum Papst? Oh doch, er tut es, aber Alexander hört nicht zu.
Es gibt eine andere Ordensgemeinschaft in Florenz, die euch kennenlernen will. Wir teilen euch mit wann und wo. Savonarola ist die Sturheit in Person.
Ja, er bettelt darum, dass die geballte Macht des päpstlichen Zorns über diese Stadt hereinbricht. Der Papst schlägt einen Erlass vor, der jeden Florentiner exkommuniziert. Und er bittet Kaiser Maximilian, dass er deutsche Truppen über die Alpen schickt. Ich kann nicht begreifen, wie Savonarola Tugendhaftigkeit predigen kann und doch weiß, dass er das Leben seiner Leute opfern würde, um seine Haltung zu bewahren.
Ich wiederhole, niemand ist unbestechlich. Ich mag mir eine Freiheit gestatten auf eine Art, die euch missfällt.
Sagt schon, was ihr wollt.
Ihr erscheint mir wie ein Mann, der von Natur aus resolut ist. Falls der Mönch irgendein anderer Kerl wäre, stelle ich mir vor, er wäre längst tot. Aber ihr zögert. Wieso?
Er reizt mich. Ich sehe Gott in ihm. Wer bin ich, Gott zu töten?
Man sollte unterscheiden können zwischen wahrer Göttlichkeit und hohlem Theater.
Also gut. Um ihn verstummen zu lassen, brauche ich ihn nur zu diskreditieren.
Indem ihr ihn gestehen lasst.
Was denn?
Betrug. Gibt er zu, dass er gelogen hat, dass er nicht im Sonnenschein des Heiligen Geistes badet, kann Florenz nichts anderes tun, als ihn hängen.
Er wird keine Lüge eingestehen.
Oh doch, gibt man Soderinis Männern die Gelegenheit, ihn zu überzeugen.
Ich werde keinen anderen Mann der Folter aussetzen. Ich habe selbst die schlimmsten Erniedrigungen erlitten. Noch werde ich die Tat einem anderen Mann aufbürden. Ich habe Aquin studiert an der Universität von Pisa.
Thomas von Aquin? Den Schutzheiligen der Plattitüden? Niemand kann ein guter Fürst genannt werden, der nichts von Moral und Umsicht hält.
Ihr verlacht die Moral, Niccolo.
Nein, ich verlache Phantastereien. Aquin scherte sich nicht um die Realitäten unserer Welt. Seht, was allerorten vorgeht. Italien ist ein einziges bluttriefendes Massaker. Wollt ihr wie die guten Fürsten sein, die vor euch geherrscht haben? Schnell aufgestiegen und gefallen, wie der Mond jeden Morgen verschwindet?
Ich weiß, dass meine Familie ihre Position nur behaupten kann durch die Aufrechterhaltung der Ordnung. Dennoch glaube ich an den Mönch mehr, als ich je an meinen Vater glaubte.
Das habe ich besser nie gehört.
Ich glaube an Savonarola. Aber sein Drang, Märtyrer zu sein, wird ihn umbringen.
Dann sind eure Hände rein.
Wie die von Pontius Pilatus?
Euer Verstand neigt zu Extremen. Das müsst ihr ihm dringend abgewöhnen. Moral ist etwas Feines, aber wenn man gezwungen ist, sollte man die Wege des Bösen kennen und die Kraft besitzen, sich ihrer zu bedienen.
Also das war jetzt ein Auszug, wo sich eben der Machiavelli mit dem Cesare Borgia unterhalten hat, und da geht es praktisch um den Savonarola, sozusagen ein radikaler katholischer Priester, der damals eben eine Gottesherrschaft in Florenz aufbauen wollte, eine Zeit lang auch aufgebaut hat. Jetzt kommen wir zum Politik- und Staatsbegriff von Machiavelli. Politik ist aus seiner Perspektive ein reines Machtspiel, ein Repertoire kluger Entscheidungen und Strategien, die Machterhalt und Machtgewinn beeinflussen. Und er benutzt auch sehr stark immer Gleichnisse, so wie das Platon auch gemacht hat, wie das beispielsweise auch im Neuen Testament ständig geschieht. Und er benutzt das Gleichnis Fuchs und Löwe. Also er sagt, ein guter Herrscher, der sich an der Macht halten muss, muss so schlau sein wie ein Fuchs, in jeder Situation Techniken sozusagen ausdenken. Und auf der anderen Seite muss er natürlich auch stark sein wie ein Löwe. Und also diese beiden Figuren sind sozusagen die Symbole für den Machiavelli. Und ein Staat ist sozusagen ein rationales Herrschaftssystem, das sich im Wesentlichen auf Gesetzen und Militärmacht stützt. Und die hauptsächlichen Stütze aller Staaten, schreibt er, der neuen wie der alten und der vermischten, sind gute Gesetze und tüchtige Kriegsmacht. Gute Gesetze können nicht bestehen ohne eine gute Kriegsmacht. Diese aber setzt gute Gesetze voraus. Und das ist dann eben auch dieses Prinzip dieses produktiven Republikanismus. Und er hat so dann bestimmte Staaten im Sinne, die für ihn wohlgeordnet sind. Er nennt da beispielsweise Frankreich und schreibt, unter den wohlgeordneten und regierten Reichen unserer Zeit ist Frankreich zu nennen, wo sich unzählige gute Anstalten, heute würde man sagen Institutionen, finden, von denen die Sicherheit und Freiheit des Königs abhängt. Unter diesen ist das erste das Parlament und sein Ansehen. Und in dem Zitat stelle ich eine Passage vor, wo er berichtet, dass der Kardinal ihm vorgeworfen hat, dass die Italiener sich nicht auf den Krieg verstehen würden. Und er sagt, ich erwiderte ihm aber, die Franzosen verständen sie nicht auf die Politik, sonst würden sie den Heiligen Stuhl nicht so mächtig werden lassen. Derjenige, der einen anderen groß macht, geht selbst zugrunde. Da sehen Sie wieder dieses agonistische Prinzip, dass man immer gucken muss, wie sieht die Beziehung zum anderen aus, könnte der zu mächtig werden für mich und meine Machtbasis schädigen. Denn es kann von ihm nur durch zwei Dinge bewerkstelligt werden, durch kluge Bemühung oder durch Gewalt, und beides ist dem, der mächtig geworden ist, verdächtig. Zu den Fragen, wie bilden sich Staaten heraus, hat jetzt Machiavelli nichts Systematisches geschrieben. Also noch weniger systematisch jetzt, als man bei Platon und bei Aristoteles herauslesen lassen kann. Aber er skizziert natürlich den Staat schon auch als ein Zweckbündnis, wo sich Menschen dann zusammenschließen, um sich besser zu verteidigen. Und dann hat er eben schon solche Gedanken, die dann später in der Sozialanthropologie auftauchen, dass dann sich in diesen Personengruppen bestimmte Führer herausbilden, die die stärksten und beherztesten sind und dann am meisten geachtet werden. Und diese werden dann in der Regel zum Haupt erhoben. Und dann unterscheidet er dann eben unter den Staaten einmal die Republiken und die Fürstentümer, also Monarchien. Und bei den Monarchien dann Ererbte, die seit langer Zeit regierten. Und da spielt für ihn natürlich auch eine Rolle, dass die Menschen sehr stark nach Gewohnheit handeln. Und von daher ist es eher natürlich leicht, sozusagen tradierte Herrschaft dann auszuüben. Aber sehr schwierig ist es, neu erworbene und eroberte Fürstentümer zu beherrschen. Und da unterscheidet er eben dann verschiedene Situationen. Wird es an das bisherige Gebiet angegliedert, da ist es dann schon leichter, seine eigene Institution zu transferieren. Aber wenn es ein ganz neues Gebilde ist und wenn es dann nur durch Glück erworben wurde, durch Verdienst, dann macht es eben Unterschiede. Hier bei dieser Folie kommen wir zum Kreislauf der Staats- und Regierungsformen, was ich vorhin schon angesprochen habe. Also der Kreislauf Machiavelli sieht so aus, also dass Monarchien entarten können, einmal in eine Tyrannis oder eine Erbmonarchie, also was sozusagen weniger dramatisch ist. Und er stellt dann immer fest, dass es so zyklisch läuft. Also die Monarchien entarten dann eine schlechte Herrschaft, Tyrannis oder Erbmonarchie. Und das wird rekonstituiert, wieder verbessert in einer Herrschaft von mehreren, aber der Besten. Und das degeneriert wieder zu einer Herrschaft der Reichen, zur Oligarchie. Und Oligarchen werden dann häufig verjagt durch Demokratisieren, indem dann Volksherrschaft hergestellt wird. Und Volksherrschaft degeneriert dann zu einer Anarchie. Und dort schreit man dann nach einiger Zeit nach dem starken Mann. Und es kommt wieder zu einer Monarchie. Und er stellt in seiner Analyse der antiken Historiker fest, dass es sozusagen über die Jahrhunderte und Jahrtausende immer solche Kreisläufe gegeben hätte und dass es so eine Art Teufelskreise sind, aus denen die Staaten eben nicht rauskommen. Wenn sie nicht eine bestimmte Form gefunden haben, die letztlich politische Stabilität garantiert, und das sieht er letztlich dann in der Republik. Also er ist dann doch Republikaner und sieht es so ähnlich wie Aristoteles, dass politische Stabilität durch eine Mischverfassung eher garantiert werden kann. Und das ist eben dieser protektive Republikanismus nach David Held, wie er es in seinen Models of Democracy dargestellt hat. Die Republik ist insofern eine gemischte Verfassung, als es auf der einen Seite monarchische Elemente gibt, dann aristokratische Elemente und demokratische Elemente. Und er bezieht sich hier sehr stark auf die lange Stabilität Spartas und auch Roms. Also Sparta ist 800 Jahre lang in dieser Regimeform stabil geblieben, Rom 500 Jahre. Also die politische Entwicklung des alten Roms unterscheidet man ja einmal in die Königszeit von 753 bis 509 vor Christus, dann eben die Römische Republik von 509 bis 27 vor Christus und dann danach eben das Kaiserreich bis zum Untergang des Römischen Reiches. Und er nimmt sich dann diese Zeit der Römischen Republik sozusagen als Idealmodell für eine stabile Ordnung und schreibt, alle genannten Formen sind daher unheilbringend, und zwar wegen der Kürze des Lebens der drei Guten und wegen der Verderblichkeit der drei Schlechten. Deshalb vermieden die weisen Gesetzgeber diese Mängel, erkennend jede der drei guten Regierungsformen an und für sich erwählten eine aus allen dreien zusammengesetzte. Diese hielten sie dann für die festeste und dauerhafteste, da Monarchie, Aristokratie und Demokratie in einem und demselben Staate vereinigt sich gegenseitig überwachen. Und da hat er natürlich diese römische Republik, römische Mischverfassung da im Blick. Und Sie kennen das vielleicht noch vom Gymnasium, von der Geschichte. Das ist aber jetzt in DTV-Atlas Politik entnommen. Also wie die römische Mischverfassung verschiedene Prinzipien da kombiniert. Auf der einen Seite die Volksversammlung stellt natürlich das demokratische Element dar. Der Senat und Magistrat, das ist eher das aristokratische Element, das sozusagen die besten Menschen sozusagen auf diese Position dann gewählt werden. Und schließlich der Diktator oder Volkstribun repräsentiert dieses monarchische Element. Und alle drei Elemente sind in einer Staatsverfassung da eben integriert. Und vor diesem Hintergrund hält und vor dem Hintergrund der langfristigen Stabilität hält Machiavelli eben dann den Republikanismus, die Republik für die beste Verfassung. Kommen wir zu den Staatsfunktionen. Die wichtigste Funktion aus seiner Perspektive ist, die Sicherheit zu gewährleisten und natürlich die innere Sicherheit, aber vor allem die äußere Sicherheit, weil er ja als Hauptproblem Italiens das Überleben in diesem Staatensystem der Stadtstaaten und des fragmentierten Italiens sieht, dort dann das politische Überleben dann garantieren zu müssen. Und diese äußere Sicherheit kann für ihn eben nur durch ein starkes Militär gewährleistet werden. Und da geht er dann auch sehr analytisch vor und untersucht die Vor- und Nachteile verschiedener Militärformen. Einmal sozusagen das so private Miettruppen, Söldnerheere, die man so engagiert für Geld, also beispielsweise die Schweizer sind ja heute noch so eine Miettruppe des Vatikans und die dann sozusagen von gekauften Heerführern, dann Condottieri, dann geführt werden. Also das ist eine Form. Dann Hilfstruppen, das sind sozusagen Unterstützungstruppen fremder Machthaber, eben der Spanier oder der Franzosen oder der Deutschen, dass man sich auf die verlassen muss. Das wäre sozusagen jetzt übertragen auf Korea, sozusagen, dass sozusagen die Südkoreaner sich auf die Hilfstruppen der Amerikaner verlassen müssen, oder wir in Europa müssen uns hauptsächlich auf die Hilfstruppen der Amerikaner verlassen, wenn man sozusagen die Militärbudgets und so weiter anguckt. Oder schließlich das Dritte, das wäre das eigene stehende Heer, das zusammengesetzt wird durch eine allgemeine Wehrpflicht. Und Machiavelli ist einer der ersten Theoretiker, der sehr starke Argumente dafür ins Feld bringt, dass das die beste Herrschaftsinstrument darstellt, das solche Zwangsmittel bereitstellen kann. Also das eigene stehende Heer basierend auf einer allgemeinen Wehrpflicht. Und er schreibt: Ich schließe also, dass keine Herrschaft feststeht ohne eigene Waffen, denn wer keine Kraft hat, die ihn bei widrigem Schicksal schützt, hängt bloß vom Glücke ab. Es ist immer die Meinung weiser Männer gewesen, dass nicht so schwach und unbeständig sei als der Ruf großer Macht, der nicht auf eigenen Kräften beruht. Eigene Waffen aber sind solche, die von Untertanen oder Bürgern geführt werden, auch selbst geschaffene Heere. Und das hat er damals eben in seiner Funktion sozusagen als Staatssekretär dann versucht, in Florenz zu erreichen, so eine eigene Miliz, eine eigene Stadtarmee der Republik Florenz. Ich komme zur Kritik und Würdigung. Also kritisiert ist Machiavelli schon sehr intensiv. Also viele sehen in diesem Fürst, im Il Principe, ein verruchtes Handbuch tyrannischer Machtpolitik, was eben auch mit diesem Begriff Machiavelli bezeichnet wird, Machiavellismus bezeichnet wird. Also unter Machiavellismus bezeichnet man ja sozusagen dieses moralfreie, machttechnische Einsetzen von allen Mitteln nur um sozusagen sich an der Herrschaft zu halten. Und es gibt in der amerikanischen Psychologie sogar eine Machiavellismus-Skala, also wo man das sozusagen empirisch misst, wie machiavellistisch eine Person ist, also wie raffiniert, durchtrieben und so weiter jemand so ist und da eventuell dann hohe Werte erzielt bei einem solchen Test. Das Buch stand lange auf dem Index Librorum Prohibitorum, also auf der Liste der verbotenen Bücher der katholischen Kirche. Und interessant ist auch, dass Friedrich der Große einen Anti-Machiavell geschrieben hat, der damals von Voltaire herausgegeben wurde. Trotz dieser problematischen Aspekte muss man sehen, dass Machiavelli mit diesem Buch ganz wichtige Beiträge zur Analyse von Politik geleistet hat. Eben insbesondere zur Begründung des politischen Realismus, also der heute noch eine wichtige Strömung in der Politikwissenschaft, insbesondere in der internationalen Politik darstellt. Also dass insbesondere dieses eigeninteressierte Handeln hervorgehoben wird, dann das Machtstreben und gleichzeitig auch die leidenschaftslose, kühle Zweckrationalität und schließlich auch dieser reine Instrumentalismus, also wo praktisch der Zweck fast alle Mittel heiligt. Das sind so Grundideen, die man heute noch in Analysen findet, die bis auf Machiavelli zurückgehen. Und auch heute noch findet man so bestimmte Konzepte, die man auf Machiavelli zurückverfolgen kann, wo aber selten die Verbindung dargestellt wird. Zum Beispiel in den letzten Jahrzehnten spricht man von der Logik der Situation. Aber wenn Sie das Buch von Machiavelli sehen, da wird diese Denke ständig praktiziert, dass man versucht, sozusagen die Situationslogik genau zu entscheiden, welche Zwänge gibt es, welche Möglichkeiten gibt es und so weiter. Und das steckt schon in Machiavelli drin, dieses Denken, the logic of the situation. Also Popper hat zum Beispiel da einiges darüber geschrieben. Dann der Begriff Opportunity Structure or Window of Opportunity, das begegnet einem heutzutage immer in der politikwissenschaftlichen Analyse, also dass sozusagen in einer bestimmten politischen Situation plötzlich Möglichkeiten entstehen, die vorher nicht da waren, also dass beispielsweise so ein Atomunfall wie Fukushima dann eine Situation erzeugt, wo in Deutschland dann innerhalb kürzester Zeit eine Regierung den Ausstieg aus der Atomenergie erklären kann. Also das wird dann durch so ein Window of Opportunity erklärt. Die Grundidee kann man eben schon zurückverfolgen bis Machiavelli und auch eben Analyse von sozialen Mechanismen. Ich verweise an dieser Stelle eben auf diesen Film nochmal, den ich erwähnt habe, den wir damals in Italien gedreht haben. Jetzt hoffe ich nur, dass da einiges rüberkommt. Mal sehen. Also ich gebe da nur einen kurzen Einblick in den Film. Ich habe da jetzt noch keinen Trailer produziert, der sozusagen jetzt in 3 Minuten da so einen Einblick. Wir springen da durch den Film kurz. Ich habe momentan auch ein Seminar, wo wir dasselbe, auch so einen Dokumentarfilm drehen, aber über Hegel in Tübingen. Und wir wollen versuchen, da viele Fehler, die wir hier gemacht haben, dort nicht zu machen und den Film um einiges besser zu machen. Ja. Also das müsste jetzt lauter gestellt werden. Ich kann es nicht. Okay.
Das italienische Politiker bekannt für seine, Intriganz und Diplomatie in Italien. Was er auch gemacht hat, hat er nicht damals so eine Art Volksaufstand in Italien geführt? Bin mir nicht ganz sicher.
His name is a synonym for the devil, Machiavelli, known for his thoughts about a reckless maintenance of power, whose writings have been the basis of legitimacy for countless autocratic rulers. His most well-known work, The Prince, draws a picture of an attitude which we commonly describe to be Machiavellian. But what is really hidden behind this Machiavellian attitude? While reading The Prince, the question might come up if Machiavelli was actually portraying his own views, or if the image we get from reading Machiavelli might be distorted or one-dimensional. Lesser known than The Prince is the fact that Machiavelli was sent on a diplomatic journey to Germany to meet the Emperor Maximilian I. On this journey, he passed through Konstanz to gather information about the local governments and systems. Here in Konstanz, where we find ourselves now, we are still reading his works more than 500 years later. To answer the question, how Machiavellian was Machiavelli, we follow the roots of his journey back to Florence, his home and working place, to understand Machiavelli, his works, and what he truly desired to express with them. To begin with our quest, we have to take a look on the times in which he lived.
Italy, on the contrary, is composed by a great number of small
So, dieser. Also das ist jetzt ein berühmter italienischer Professor, der war eine Zeit lang auch Präsident von der International Political Science Association, von der IPSA. Und den haben wir dazu gekriegt, sich hinter den damaligen Schreibtisch von Machiavelli zu setzen und was von Machiavelli zu erzählen.
Ja? The facts, my manipulating events to support this point, this theoretical point. He had been expelled by the Medici. He clearly thought, in part, that this, and the prince in particular, and that's what most people read. The problem, of course, is they don't read the discourse of the history of Florence, where he's very different.
Also da, das ist jetzt auch ein berühmter Politikprofessor, Philipp Schmitter ist das. Ja. Also, und das ist auch ein recht berühmter Professor am Europäischen Hochschulinstitut, Richard Bellamy, der ist ein bekannter Theoretiker, der sagt auch was dazu. Ja.
Anybody who wants to think seriously about politics on almost any issue can profit from being here. Because he's the first political theorist to think of politics as an artifact, as a deliberate construction of human being.
So in this sense, Machiavelli would be helpful for understanding better our culture, our past, our future.
Everybody who reads Machiavelli comes away with a different Machiavelli.
Dann sind hier noch in der Folien-Sammlung so ein Beispiel drin von einer Klausurfrage, aber das behandelt sie ja im Tutorium auch. Also hier wurde gefragt, nennen Sie die determinanten politischen Handels nach Machiavelli? Dann müssen Sie einfach diese fünf Determinanten nennen und dann erläutern Sie kurz, wie diese den Erfolg eines Herrschens beeinflussen. Und dann, woran hat es Cesare Borgia gefällt, das wäre dann der dritte Punkt. Und hier gibt es dann mögliche Musterantworten. Ganz kurze Antwort, Cesare Borgia machte eigentlich alles richtig, aber ihm fällt halt das Glück, also sein Vater ist zu früh gestorben. Ja. Das war sein Pech, ja. Und dann hat auch noch ein Beispiel, Anwendungsfrage zu Machiavelli, habe ich damals vor ein paar Jahren gefragt, inwieweit, das ist auch heute noch aktuell, inwieweit könnte die Theorie von Machiavelli uns helfen, die gegenwärtige Lage in Syrien zu analysieren? Und da sollten Sie ein Kurzessay schreiben, das heißt eine kurze Einleitung, Hinführung zum Thema, was es schafft, sozusagen Machiavelli zu dieser Syrien-Problematik zu verbinden und dann ein paar Argumente finden, aus Machiavellis Sicht die Lage in Syrien zu analysieren. Das könnte zum Beispiel sein, Syrien ist ähnlich fragmentiert wie Italien in der Zeit damals. Syrien ist Spielball fremder Mächte und es geht in Syrien sozusagen nur um Machtpolitik und auch eigentlich gar nicht um Religion und so weiter, sondern nur um Machterhaltung und so weiter. Also solche Argumente, da kann man jetzt nicht sagen, es gibt eine definitiv richtige Antwort. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das gut zu beantworten. Aber wichtig ist da, ein Essay zu schreiben. Zunächst mal eine Einladung mit einem Aufhänger, mit Hinführung zum Thema, dann das Thema so mit ein paar Punkten abarbeiten und dann zum Schluss nochmal ein Fazit ziehen, nochmal zusammenfassend sagen, warum ist Machiavelli, ist seine Analyse, seine Perspektive wirksam oder fruchtbar für die Analyse der syrischen Situation. Dann zum Schluss noch, also das ist auch eine Anwendungsform, da gab es eine Diskussion, inwieweit ist Macron, ist der ein Machiavellist, zum Beispiel in der jetzigen Situation in Frankreich, also wo ganz viele Reformprogramme auf einmal durchführt, ist das vielleicht eine machiavellistische Strategie? Interessanterweise hat er ja eine eine Qualifikationsarbeit geschrieben zu Machiavelli, die Mémoire de Maîtrise, Le fait politique et la représentation de l'histoire chez Machiavel. Und über Hegel hat er auch was geschrieben. Also er ist vielleicht doch schon auch sehr stark philosophisch orientiert in seinem Regierungshandeln. Könnte eine Anwendung sein. Okay, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.